Das erste, um aufzustehen und loszugehen, ist immer was? Ist erstmal aufstehen. Und wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Das habt ihr vorhin alle geschafft im Saal. Ja? Als ihr euch gebeten habt, aufzustehen, ihr habt das alle geschafft. Und wisst ihr dann, wenn man steht, ist das Losgehen eigentlich gar nicht mehr so schwer, oder? Wenn man liegt, liegst im Bett und denkst, boah, jetzt einen 3-Kilometer-Lauf zu machen, aber wenn du schon stehst und wenn du die richtigen Sachen anhast, ja, den Sportsachen vielleicht und nicht deine Stöckelschuhe, dann ist es loszulaufen eigentlich gar nicht mal schwer. Ich will euch das beweisen. Dich hatte ich heute schon, dich hatte ich nicht. Erik, steh mal auf. So, stell dich mal hier hin. So, guck mal nach da. So, bleib ganz entspannt stehen. So, 5 Minuten lang, ja? Und wie gesagt, wenn man steht und aufzustehen, ist eigentlich gar nicht schwer. Und loszulaufen ist ganz einfach. Man muss ihn, wie ihr seht, er hat, auch wenn er nicht wollte, die ersten Schritte, geht schon los und danach läuft es sich noch besser. Danke. So, das war es eigentlich auch schon. Ne? Manchmal braucht man einfach nur bildliche Experimente. Und an diesen bildlichen Experimenten kann man sich auch geistliche Sachen sehr gut vorstellen. Wie ich heute Morgen gesagt habe, es ist einfach. Denke nicht kompliziert. Fang nicht an, besonders die, die schon in der Schule, in der Oberstufe sind oder vielleicht Studenten, die lieben es, kompliziert zu sein. Die lieben es, kompliziert zu denken und zu philosophieren. Aber was wäre, wenn, könnte, vielleicht... Und so weiter. Das ist der falsche Ansatz. Ja, da wirst du dich nur verlaufen. Und das Erste, wie man anfängt zu gehen, ist, du brauchst ein Vorbild. Und in der Regel brauchst du ein neues Vorbild. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Bei mir, als ich jung war, mich braucht eigentlich keiner zu überzeugen, dass Gott existiert, dass Gott im Leben von Menschen Wunder tut, dass Gott Menschen verändert. Das musste mir eigentlich keiner sagen. Als kleiner Junge kann ich die Bibel auch noch nicht so gut, also ich kann die ganzen klassischen Geschichten, David und Goliath und sowas, ja. Aber ich wusste nicht, dass Gott real im Leben von Menschen halt etwas verändert. Oder ich wusste das. Und genau aus einem Grund. Warum? Weil mein Vater das gelebt hat. Wenn jemand zum Beispiel einen Vater als Fußballspieler hat und er sieht seinen Vater ständig trainieren und solche Megatore schießen aus 20, 30 Meter Entfernung, diesem Jungen brauchst du nie etwas zu erzählen, ja, dass man Tore schießen kann oder was für eine Kraft man im Oberschenkel haben kann und dass man mit dem Fußball jemand die Nase brechen kann, wenn man feste schießt und so. Ja. Das brauchst du dem nicht erzählen. Der hat das schon. Er hat es schon in sich. Warum? Weil er es die ganze Zeit gesehen hat. Das, was du siehst, das wird dich ausmachen. Daran wirst du glauben. Und deshalb hat Gott es so gemacht, ja, dass ein Mensch lernt, ein Kind lernt durch Sehen, durch Vorbilder, durch Vormachen. Ja, meine kleine Tochter, die geht jetzt zum Geräteturnen, die ist 5, und sie war das erste Mal bei diesem Probetraining und dann sagte die Trainerin, so, jetzt macht ihr alle mal eine Bahnstrecksprünge. Wer weiß, was ein Strecksprung ist? So, die Hälfte. So. Das ist ein Strecksprung. Wer weiß, was ein Strecksprung ist? Ha. So, jetzt schon alle, weil ihr es gesehen habt. Ja? Und durchsehen lernt ihr. Ja? Ich bin jetzt außer Form. Ich konnte, oder ich kann eigentlich auch noch im Rückwärtssalto. Aber wenn ihr könnt sagen, okay, ja, der sieht aus, als würde der keine Kreuzhalte können. Wenn ich es demonstriere und vormache, würde ich sagen, ah, ist ja klar. Wisst ihr, ich bin Leuten begegnet, als Jugendlicher dachte ich, boah, alle, die große Arme haben, die sind stark. Und als Jung, so im Alter von 14 Jahren, macht man gerne andere. Und dann habe ich damals gegen einen Jungen gedacht, boah, guck mal, der in der Klasse, der hat so dünne Arme, den werde ich im Armdrücken definitiv besiegen. Ja, bis ich dann hingegangen bin und dann so, ey, komm, das mal Armdrücken machen. Ja, klar, okay, kein Problem. Aber so ganz einfach. Und dann kalt gemacht, ich weiß, das kann ja nicht wahr sein. Er hat überhaupt keine Arme, wie hat denn das geschafft? Wo hatten denn die Muckis her? Ja? Manchmal ist das verborgen. Und manchmal glauben wir nicht, bis wir sehen. Ja? Gott, die Bibel sagt zwar, ja, selig sind die, die glauben, ohne zu sehen, aber der Mensch funktioniert meistens so, dass wir den ersten Anstupser dadurch bekommen, indem wir sehen, indem wir beobachten. Ja, ich habe gesehen bei meinem Vater, er hat wohl für Menschen gebetet. Ich habe gesehen, wie Menschen, die kamen zu uns damals in die Gemeinde oder auch damals im Hauskreis, wo mein Vater noch nicht Pastor war, war der Hauskreisleiter, da kamen Leute dahin, die waren Katastrophen. Die hatten ein Katastrophenleben, die waren selber Katastrophen. Und ich, als Kind, habe ich diese Menschen gesehen. Und ich habe gesehen, wie sie anders wurden. Ich habe gesehen, wie sie verändert wurden. Ich habe gesehen, wie sie, nachdem sie die Liebe empfangen haben, von denen mein Vater ihnen erzählt hat, wie sich ihr Leben verändert hat. Wie auf einmal Ordnung hineinkam. Und das geschah, weil ich meinen Vater anschaute. Und mein Vater war und ist für mich immer noch mein Vorbild. Und was für ein Vorbild hast du? Also viele sagen, oh ja, mein Vorbild ist Jesus und so. Ja? Klar, das alleroberste Vorbild ist Jesus. Aber wisst ihr, was Paulus sagt? Ja, Paulus, ein ganz großer in der Bibel, der ganz viele Bücher in der Bibel geschrieben hat. Er sagte, ahmt mir nach, so wie ich Jesus nachahme. Ja? Paulus sagt nicht, ahmt direkt Jesus nach. Weil so, wenn ich jetzt Laura frage, Jesus, ahm Jesus nach. So, mach alles genauso wie Jesus. Die hat doch gar keine Ahnung, wie Jesus gehandelt hat. Jetzt sieht sie ihn nicht. Wenn sie die Bibel auch noch vielleicht wenig gelesen hat, kann sie sich nicht vorstellen, was hat Jesus wo, wie und wann gemacht, wie er sich da verhalten. Aber mich sieht sie. Er sagt, okay, Laura, mach mir nach und ich mach Jesus nach. Kannst du dir schon viel mehr vorstellen, oder? So, und Laura sieht mich auch in verschiedenen Situationen. Ja, Laura hat noch das Glück, mich in der Schule zu sehen. Ich bin ihr Klassenlehrer. Und dann sieht sie mich auch in der Schule und sieht, wie ich mich auch da verhalte. Ja, ich hoffe, oder ich bemühe mich auch in der Schule natürlich, sagen wir mal, ein gottgefälliges Vorbild auch abzugeben. Und wie gesagt, wir brauchen eine Person, die wir kennen, die wir haben, die wir als Vorbild für uns nehmen und sagen, ja, ich will ihm nachahmen. Und dadurch lerne ich. Ich habe es immer gemocht, als ich, da war ich selber noch weder Hauskreisleiter noch irgendetwas, war einfach nur ein kleiner Spendig, der so damals, wo ist Christian, den habe ich vorhin gesehen. Christian Eckert? Also da. Auf jeden Fall, bei seinem Vater war ich damals auf dem Hauskreis und er hat mich immer mit seinem Auto abgeholt. Der hatte damals einen Audi 80 und dachte ich, wow, der Typ ist cool. Der hat ein cooles Auto und der ist Hauskreisleiter. Ja, und das war dann auch eine Zeit lang, wo ich dann gesagt habe, wow, ja, das ist ein Leiter, ihm ahm ich nach. Ja, ihm mache ich nach. So, und das ist das, wo wir lernen, wie wir lernen. Mach deinen Leiter, deinen Pastor, habe ihn als Vorbild. Frag ihn, Pastor oder Leiter, was machst du morgens um 8 Uhr? Dann sagt er, ja, morgens 8 Uhr mache ich meine Lieblingsband an und mache dazu Lobpreis. Dann ist seine nächste Frage, was ist deine Lieblingsband? Richtig, was ist deine Lieblingsband? Ja, wenn du nicht weißt, hey, wir hören ja ganz häufig, ja, man muss richtige Musik hören, um aufgebaut zu werden und. Die Musik hat einen starken Einfluss auf uns. Hat auch Gott erschaffen. So, und dann frage ich, ja, hey, welche Musik hörst du denn, Daniel? Was ist deine Lieblingsband? Welche Bands hörst du so? Welche bauen dich auf?
Fucking Country, alles Mögliche.
Ja, okay. Das ist schwierig. Aber wenn er sich Zeit nimmt, dann nimmt er schon die richtigen Sachen raus. Aber das ist, wo wir dann anfangen. Wo wir uns ganz klar haben, wir unser Vorbild. Und du kannst dann einfach alle deine Bereiche in deinem Leben, gehst du einfach mal durch und strukturierst sie einfach um. Und wisst ihr, was das Gute ist? Okay, der Pastor, besonders vielleicht in unserer Gemeinde, wenn Jesus größer ist, wird es schwierig sein, so viel Kontakt. In kleineren Gemeinden hat man noch mehr Kontakt, auch mit dem Pastor, das ist einfacher. Aber du hast deinen Leiter, zumindest deinen Hauskreisleiter, ja, oder deinen Jugendleiter. Ja, und dann gehst du dann dahin und sagst so, was sind deine Gewohnheiten? Ja, und dann passt du deine Gewohnheiten an. Ja, dein Frühstück musst du nicht anpassen unbedingt. Ja, aber das ist das, wie es funktioniert. Ein Vorbild zu haben. Nehmt mal jeden berühmten Sportler, der irgendetwas in seinem Leben erreicht hat. Jeder Einzelne hat und hatte ein Vorbild. Nachdem er sich hochgeschaukelt hat, nachdem er sich die Prinzipien von denen abgeguckt hat und gewisse Gewohnheiten übernommen hat, und das hat ihn dazu bewegt, angefangen loszugehen. Dadurch ist er stärker geworden, weil er ein Vorbild hat. Du kannst nicht lernen, ja, wenn du guckst in die Bibel, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten sind, je nachdem, sind das schon ein paar tausend Seiten, so 1300. So, du guckst in die Bibel und denkst, boah, 1300 Seiten, aber was ist das jetzt konkret für mich? Wie soll ich mich zum Beispiel im Lobpreis verhalten? Viele stehen im Lobpreis, ich weiß das, wir stehen da rum wie eine Säule und ist ein Text. Und, was soll ich machen? Soll ich mitsingen? Oder soll ich, steht das überhaupt in der Bibel? Oder soll ich irgendwas anderes machen? Keine Ahnung. Soll ich überhaupt auch tanzen? Warum? Keine Ahnung. Wisst ihr was? Die Fragen sind gut. Die sind wichtig. Und die sind natürlich. Aber ein kluger Mensch sagt, okay, ja, da vorne ist vielleicht der Lobpreisleiter oder ich gucke meinen Hauskreisleiter an. Ja? Ich habe damals und auch immer so das Erste, wenn irgendwas passiert, mein Blick geht auf meinen Pastor. Ja, wenn wir irgendwo sind, in einer neuen Situation, vielleicht in einer neuen Stadt, irgendwo, wenn irgendetwas ist, dann passiert irgendetwas und ich vielleicht nicht weiß, wie ich reagieren soll, was mache ich? Ich gucke auf meinen Pastor. Ja? Und wenn es halt nicht in der Gemeinde ist, dann ist mein Vater. Ja? Das ist das Vorrecht, was man hat, wenn der Vater der Pastor ist. Aber dann kann man auch gucken, wie der Pastor zu Hause reagiert, wie er mit seiner Frau redet oder mit seinen Kindern. Ja? Dann hast du auch ein Vorbild, dann hast du ein Beispiel. So lernst du, so fängst du an, das, dein Leben voranzubringen. Schreib es dir auf und ganz wichtig ist, setz es um. Setz es um. Heute auf der Predigt habe ich gesagt, der ein Täter des Wortes ist, also der mein Wort hört und es tut, Jesus setzt ihn gleich wie jemand, der sein Haus auf einem Felsen baut. Ja, das heißt, wenn ein Sturm kommt, dann passiert mit dem Haus nichts, weil es auf Felsen gegründet ist. Ja? Der das Wort nur hört, aber nicht tut, das ist wie jemand, der sein Haus auf Sand baut. Ganz häufig kommen zu mir Menschen und sagen, hey, meine Oma war gläubig, oder kennst du den und den, der war gläubig und mit dem ist was ganz Schlimmes passiert. Habt ihr sowas schon mal gehört? Ja? Und dann sage ich, weißt du was, ich kann darüber eigentlich gar nicht urteilen. Ja, aber es gibt viele Christen, mit denen passiert auf einmal irgendetwas oder die fallen oder was auch immer. Aber die Bibel sagt ganz klar, wenn wir Täter des Wortes sind, nicht nur Hörer. Ja, ich kenne welche, die haben 10 Jahre in der Kirche gesessen. Auch in den ersten Reihen immer. Die saßen immer da, waren auf jedem Gottesdienst da, waren auf jedem Hauskreis da. Sie saßen und hörten und haben gesagt, haben fleißig mitgeschrieben und waren auch im Camp dabei. Aber sie waren nicht Täter des Wortes. Und dadurch war alles, was sie hatten, was sie aufgebaut haben, es ist gut und wichtig, wenn wir etwas aufbauen, wenn wir unser Leben aufbauen. Aber worauf baust du? Auf Sand, wenn du nur ein Hörer bist. Deshalb fang an, das umzusetzen. Geh zu deinem Hauskreisleiter. Ja, wenn du Schwierigkeiten hast in gewissen Lebensbereichen, geh zu deinem Vorbild, zu deinem Leiter und frag ihn. Frag ihn konkret, was soll ich hier machen? Wie machst du das dann? Ganz, und diese Frage ist legitim. Die darfst du und musst du ihm stellen. Und ja, wenn Leute kommen und sagen, ey, du hast ja bestimmt auch manchmal so Versuchungen, wie gehst du denn damit um? Wie, du hast die Versuchung nicht? Warum nicht? Und dann erzählt er dir das, weil ich erst recht nicht stundenlang vor dem Internet sitze oder rumsurfe, ohne einen Plan zu haben. Deshalb verlaufe ich mich auch nicht auf den falschen Seiten. Ne? So ist das. Und du wirst nie wirklich vorankommen, wenn du kein Vorbild hast. Oder wenn du das falsche Vorbild hast. Ja? Damals, als ich ein kleiner Junge war und dann in die Schule ging, dann habe ich so diese coolen Jungs gesehen, damals waren so schöne Helly-Hansen-Jacken in und der hatte immer die tollsten, neuesten Klamotten. Ich dachte, wow, der ist echt cool. Falsches Vorbild. Und dieser coole Junge ist heute ein Niemand. Und das ist schade. So, nächstes Experiment. Ich brauche 3 Personen. Das ist nämlich der nächste Punkt. Ja, kommt nach vorne. Alle, die einfach hier vorne sind, die sind vorne. Erik war schon. Ja, 1, 2, ja, okay, sind wir 4, egal, passt auf. So, nehmt euch mal in die Hände. So, und du setzt dich mal hin. Ne, ganz, auf den Popo. So, schafft ihr es, ihn hochzuheben?
Klar.
Dann los, du bleib ganz entspannt. So, ja. Ihr könnt doch nach vorne, denn der macht das. Ja, ihr könnt doch mit 2 hin. So, ja, wenn eine dritte Person dazu kommt, noch einfacher. So, ihr seht, es ist, also auch wenn er schwerer wäre, wäre das jetzt kein Problem. So, jetzt lassen wir die Hände los. Setz dich hin. So, und da wirst du jetzt sitzen bleiben. Also, wenn du keine Kraft hast, bleibst du da. Also, sagen wir mal, du hast keine Kraft in den Beinen. Du wirst den Rest deines Lebens hier sitzen bleiben. Ja, vielleicht mit deinen Händen wirst du kriechen können, irgendwo hin, aber du wirst nie aufstehen können, ohne deren Hilfe. So, noch etwas. Steht mal auf. Nehmt euch wieder an die Hände. So, lauf mal los. So, die anderen, warte, ihr macht es nicht so einfach. So, ihr versucht stehen zu bleiben und du läufst los. Egal, du kannst auch mit 2 Händen nehmen.
Achso, soll ich richtig ziehen?
Ja, zieh mal richtig. So, okay. Wäre die Kette fest, dann wären die anderen mitgegangen. Ja? Er hat genügend Kraft, um die alle 3 jetzt wegzuziehen. Super, ich danke euch. So, das ist unser nächstes einfaches Beispiel, das total primitiv ist. Aber es ist sehr lehrreich. Und zwar, erstens, ja, er hat sich hingesetzt. Und manchmal ist das, wir haben keine Kraft. Und wenn du niemanden hast, der rechts und links neben dir ist und dir aufhilft, dann wirst du da sitzen bleiben. Und zwar ist deshalb der Punkt, habe die richtigen Freunde um dich. Eigentlich die Falschen werden dich da liegen lassen. Ja? Aber die richtigen Freunde heben dich auf. Der zweite Punkt, ja, wenn 3 stehen bleiben, aber ein Starker anfängt zu ziehen, sie werden mitgezogen. Ja, dadurch, dass sie auch zusammenhalten, dadurch, dass man diese Freunde hat und zusammenhält, wenn 3 Mann einen schlechten Tag haben, wird der eine sie rausziehen. Das heißt, wenn du, gehen wir mal davon aus, du stehst an einem Sonntagmorgen auf und du fühlst dich nicht danach, um in den Gottesdienst zu gehen, dann hast du entweder vielleicht eine Familie, die dann dich an beiden Händen nimmt und dich in den Gottesdienst bewegt und danach sitzt du im Gottesdienst und denkst, wow, Gott sei Dank für meine Familie, die meinen faulen Popo heute hier hingebracht haben. Ja? Und manchmal sind das unsere Freunde, ja? Also, die dann anrufen um 6, 7 Uhr morgens und ich wach kriege und sage, hey, heute ist Sonntag, auf zum Gottesdienst. Da ist da, wo wir unsere Kraft tanken. Ja, ich musste schon manchmal so Leute wachklingeln, euch mit denen verabredet und gesagt, ey komm, Sonntag, 9 Uhr, hole ich dich zu Hause ab. Und da war es dann noch Donnerstag oder so, in der Woche, da sagen alle noch, ja, ja, okay, klar, klar gehe ich schon damit zu Gottesdienst, kein Problem. Und wenn man die Leute nicht abholt, dann wenn der Sonntag ist, dann sind sie vielleicht zu schwach oder was auch immer, oder die haben einen schlechten Film geguckt und deshalb, oder der hat zu lang gedauert. Und deshalb bist du da, um ihn dann abzuholen. Ja, und dann stand ich manchmal wirklich 5 Minuten und du klingelst einen wach. Wie gesagt, ich kann mich erinnern, einmal habe ich jemanden abgeholt zum Gottesdienst, der dient heute noch als Ordner hier in der Gemeinde. Ich klingel bei dem an, der macht die Tür auf, noch Pyjama und so eine Alkoholfahne und hat gesagt, ey, ich habe mich gerade erst hingelegt, ich bin gerade erst von der Disco gekommen, ich habe die ganze Nacht gesoffen, Drogen genommen und jetzt wächst du mich zum Gottesdienst. Dann sage ich, ja, ich bin nämlich eine halbe Stunde hierher gefahren, um dich abzuholen. Ich fahre doch jetzt nicht ohne dich wieder zurück. Was hat er gemacht? Er hat sich angezogen, ist mitgekommen. Und ich meine, auch wenn er vielleicht wegen seinem Zustand nicht viel mitbekommen hat, aber ein kleiner Same ist in seinem Herzen damals gefallen, sodass er heute auch in der Gemeinde ist. Also er hatte eine Zeit, wo war er weg, dann hat sich kein Kontakt mehr zu dem, war einfach verschwunden. Aber dieser Same, auch wenn er nur so klein ist, er hat Frucht gebracht. Und das passiert nur, wenn du die richtigen Freunde um dich hast. Dass du überhaupt auch die Freunde um dich hast. Und, kannst du dir auch direkt schon aufschreiben, du sollst so ein Freund für deine Freunde sein, der sie vorantreibt. Wisst ihr, es gibt genügend Leute, genügend Sachen auf der Welt, die dich nach hinten bringen, aber viel zu wenig Freunde und Dinge, die dich nach vorne bringen. Und Gott will dich nach vorne bringen. Dein Pastor, dein Leiter und auch dein guter Freund in der Gemeinde muss und will dich nach vorne bringen. Nach vorne bringen. Und dafür brauchen wir den Zusammenhalt. Also wenn die alle nichts sich an den Händen halten würden, dann würde der eine losgehen und würde die anderen nicht mitziehen. Dann würde der eine sitzen bleiben und die anderen würden vielleicht einen Schritt nach vorne machen, aber der würde nicht aufstehen, weil sie sind nicht verbunden. Umso wichtiger ist Freundschaft in der Gemeinde. Umso wichtiger ist Freundschaft für Gott. Ja? Wir sehen, dass die Jünger, auch die Freundschaft, die sie untereinander hatten, die Gemeinschaft, ja, die 3 Jahre, mit denen sie zusammengewachsen sind, ja? Das war das, was sie zusammengehalten hat. Ja, das war auch da, woran sie gewachsen sind. Ja, wo sie gesehen haben, wie Petrus sich die ganze Zeit auf die Nase gelegt hat und nur Unsinn gemacht hat, und dann haben die anderen Jünger da gestanden und gesagt, zum Glück war das Petrus, der ins Fettnäpfchen gestapft ist, nicht ich. Ja, ich denke mal, vielleicht haben sie auch viel gebetet und was auch immer, und dann hat sich Petrus dann entschuldigt bei denen und. Aber auch durch so eine Freundschaft lernt man und wächst man. Ja, ich habe auch Freunde, die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, ey, Arthur, lass mal evangelisieren gehen. Und ich so, Junge, du bist ja nicht mal Leiter. Ich war schon Hausgastleiter. Du bist ja nicht mal Leiter. Was kommst du hier mit deinen großen, fröhlichen Ideen? Aber wisst ihr was, da spielt das überhaupt keine Rolle, ob du Leiter, nicht Leiter bist oder wie auch immer. Ja? Das ist die Gemeinschaft, die Freundschaft, die wir in der Gemeinde haben. Und wo er kommt und sagt, hey, lass mal evangelisieren. Hat er mich auf dem falschen Fuß erwischt und dann sagt er, ja, wieso nicht? Dann kam einmal auch ein Junge zu mir und sagt, Arthur, ich habe eine coole Idee für diese Woche. Lass mal, du fährst ja auch morgens immer zur Universität mit der Bahn, lass mal jeden Morgen, wenn wir in der Bahn fahren, eine Person ansprechen und ihr von Jesus erzählen oder sie in die Gemeinde einzuladen. Und wisst ihr was, ganz ehrlich, ich war damals zu ängstlich dafür. Ich habe zu der Person gesagt, ja, klar, gute Idee, super, lass machen. Ja, aber ich war zu ängstlich und ich war zu ängstlich, das auch in diesem Zeitpunkt mir einzugestehen. Ja? Ich, ich weiß gar nicht, die ganze Zeit, wo ich zu Uni gefahren bin, habe ich im Zug wirklich nur ganz, ganz selten und wenige Leute angesprochen. Aber hätte ich mich wirklich an den Freund gehalten und gesagt, ja, okay, prüf mich, wenn ich ehrlich werde, einfach, ihr müsst einfach mal ehrlich sagen, dann zu dem Freund, weißt du was, das ist eine super Idee, aber irgendwie, ich weiß, ich habe irgendwie zu viel Angst oder ich traue mich nicht. Prüf mich oder lass das gemeinsam durchziehen, erinnere mich, motiviere mich daran. Es ist keine Schande, das zu sagen, das einzugestehen. Es ist eher eine Schande, wenn ihr sagt, ja klar, super Idee, lass mal machen und mal zu sagen, ja. Das ist, dann seid ihr nicht ehrlich, dann habt ihr, betrügt ihr eigentlich euren Freund. Verständlich? Wenn ihr, übrigens, wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr die auch gerne reinwerfen, hier reinstellen. Wir können die gerne aufgreifen oder dann auch zum Schluss, wie ihr wollt. So, Punkt 3, eigentlich baut das auf den Freunden auf, du brauchst Verbündete in deinem Kampf. Und wie heute auch schon in der Predigt, der beste Verbündete ist dein Leiter, das ist dein Mentor, ja? Wer auch immer, dein Pastor oder dein G12-Leiter. Du brauchst Verbündete. Ohne Verbündete wird es langfristig sehr, sehr schwierig. Und ich sage dir, welcher Verbündeter auch langfristig immer zu dir halten wird. Einfache Freunde, ja, zum Beispiel Viktor, ja, wir sind in der Gemeinde, wir sind einfache Freunde. Aber er hat dann auch seine Sachen zu tun, er hat seine Dienste, er hat seine Ausgaben, er hat seine Leute, wie auch immer. So, das heißt, irgendwo hat er nicht den Blick auf mich, um zu sagen, hey, Arthur, betest du eigentlich noch jeden Morgen? Aber langfristig, die Person, die das immer machen wird und immer machen soll, das ist dein Leiter. Das ist dein geistlicher Vater. Das ist der, der langfristig immer zu dir hält. Und das ist langfristig die Person, zu der du immer Kontakt haben solltest. Das ist langfristig oder eigentlich der, der immer für dich betet. Alle Menschen sind so, die stehen morgens auf und woran denken sie? Sie denken an sich. Ja, viele Menschen denken, boah, wie sehe ich heute aus? Ist meine Frisur, sehe ich eigentlich gut aus? Und sowas. Wisst ihr was? Die meisten Leute sind alle nur um sich besorgt. Die haben gar keine Zeit, auf dich zu gucken. Oder ja, die gucken ganz kurz. Die Menschen sind viel zu egoistisch. Und deshalb brauchst du deinen Leiter, der in der Bibel liest und sagt, hey, du sollst für deine Schäfchen beten. Und er wird es tun. Wenn du zu wenig betest, dann hast du wenigstens deinen Leiter, der für dich betet, der dich voranbringt. Und ich sage dir, Gebet bringt viel. Gebet bringt sehr viel. Ja, lies Jakobus 5, da steht, Gebet, ich glaube Vers 16 oder 17, ein Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ein Gebet vermag sehr viel, also kann sehr viel, wenn es ernst ist, wenn es im Glauben gesprochen ist. Und das bringt dich voran. Ich glaube, auch das, was ich heute bin, ist nicht mir zu verdanken, sondern den Gebeten zu verdanken, die meine Eltern und meine Leiter für mich gesprochen haben. Amen. Das, was ich bin, habe ich nicht mir zu verdanken, sondern Gott, meinen Eltern und meinen Leitern und Pastoren, die für mich gebetet haben. Ja, ich hatte in meinem Verlauf verschiedene Hauskreisleiter und die haben in mich investiert. Und du brauchst so eine Person, die in dich investiert. Das ist das, was dich fruchtbar macht. Das ist das, was dir hilft, vorwärts zu gehen. Lass uns mal aufschlagen. 1. Korinther 9, Vers 24 und 25. Erster Korinther, Kapitel 9, Vers 24 und 25. So, Will, damit ihr mal eine andere Stimme hört, liest mal jemand anders. Wer ist schon aufgeschlagen? So, dann liest mal laut.
Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich im Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam mit allem, jene um einen vergänglichen Siegerkranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen.
Amen.
Mir gefällt dieses Beispiel und wir werden heute eigentlich noch nur diese Bibelstelle lesen, weil ich möchte, dass ihr diese Bibelstelle jetzt noch zweimal lest und behaltet.
Wie vorhin schon erwähnt, ihr müsst lernen, Bibelstellen für euch zu beanspruchen, zu nehmen und sie wirklich festzuhalten. Sie mehrmals, ja, und einige Verse mehrmals wiederholen oder Teile des Verses. Ja? Wisset ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, laufet so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich im Wettlauf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, also die, die dort laufen, für einen vergänglichen Kranz, ja, für einen vergänglichen Pokal. Ich habe in meinem Leben schon viele Medaillen und Pokale gewonnen, mal im Geräteturnen, mal im Fußball. Wisst ihr was, wo die stehen? Einige stehen unten, einige sind schon weggeschmissen. Das, wofür ich mich abgemüht habe, wochenlang trainiert habe, ja, beim Geräteturnen damals, Stadtmeisterschaften und wir haben meinen kleinen Bruder, wir haben trainiert, wir haben zu Hause Spagat gedehnt und so. Jetzt ist vom Spagat nichts mehr zu sehen. Ich bin so unbeweglich wie ein Stock. Aber damals, und wir haben diese Medaillen, diese Pokale gewonnen und die sind nichts. Das ist nichts. Und er sagt, und Paulus sagt weiter, diese laufen für einen vergänglichen Kranz. Wir aber für einen unvergänglichen. Das heißt, das, was wir tun als Christen, unsere Mission, das ist, wir bekommen einen unvergänglichen Kranz. Wir bekommen einen Lohn, der niemals vergeht, den wir immer haben werden. Nämlich die Belohnung, die wir bei Jesus haben, im Himmel. Und die Bibel sagt, ja, dass kein Auge hat jemals das gehört oder gesehen, was Gott für uns vorbereitet. Wenn du dich fragst, was hat Gott für mich vorbereitet? Die Bibel sagt, du kannst dir das nicht mal vorstellen. Du kannst dir nicht mal vorstellen, wie gut das ist. Es gibt viele gute Dinge auf der Erde. Ja, Gott hat es geschaffen für uns. Ja, zum Beispiel schöne Natur, ja, wenn du auf dem hohen Berg stehst, Skifahren und so, wenn jemand schon mal gefahren ist, weißt du, du schießt oben auf den Berg und alles schön weiß und dann fährst du da runter und denkst, wow, ist das cool, ist schön. Und das hat Gott geschaffen mit einem Vorgeschmack auf das, was er in dem Himmel für uns vorbereitet hat. Und Gott sagt, danach strebt, das, wofür du kämpfst, es ist größer als ein Pokal. Es ist größer als die Weltmeisterschaft. Wisst ihr was, manchmal kommen Jugendliche zu mir und sagen, boah, hier in der Gemeinde muss ich das und das machen. Oder ich muss enthaltsam sein, oder ich darf mich nicht besaufen oder so. Warum, das will ich aber und so. Ja? Wisst ihr was, Fußballspieler, die dürfen nicht mal mit ihrer Frau schlafen, wann sie wollen. Wusstet ihr das, wenn die verheiratet sind? Der Trainer kann dir verbieten, zu sagen, hey, jetzt Weltmeisterschaft, deine Frau darf nicht zu dir zu Besuch oder deine Freundin darf nicht zu dir zu Besuch kommen. Punkt. So ist das. Der Trainer hat das Recht. Wenn du das nicht machst, fliegst du raus. Wenn du Alkohol trinkst, fliegst du raus. Wenn du rauchst, fliegst du raus. Wisst ihr was? Für einen kleinen Titel, für ihn so einen kleinen Pokal, sind die Menschen bereit, das zu tun. Den Preis zu bezahlen. Aber für die Ewigkeit, um bei Gott zu sein, für die Ewigkeit, für die Mission, als Gemeinde daran zu arbeiten, sagen die Menschen, nö, das will ich aber nicht. Das ist weitaus größer, das, was Gott für uns vorbereitet hat. Habt ihr mal jetzt während der WM oder die Europameisterschaft wenigstens ein bisschen geguckt? Hat nicht alle? Aber euch ist aufgefallen, wie krass einige Fans drauf sind. Ja, irische Fans, 90 Minuten, Deutschland hat gegen Nordirland gespielt. Ja, Deutschland hat das Spiel gemacht, die Irren haben nichts auf die Kette bekommen. Die Deutschen haben gewonnen, aber wisst ihr, wer gefeiert hat? Die irischen Fans.
Die deutschen Fans, die saßen ganz moderat und leise. Die irischen Fans, der Mannschaft verliert, die können kein Fußball spielen, aber egal. Aber die Fans, und schreien 90 Minuten aus vollem Halse, tanzen, springen. Wofür? Für nichts. Für eine Mannschaft, die sie nicht mal kennen. Und die, frag mal irgendeiner aus der Mannschaft, die kennen die auch nicht. Das ist ja nichts. Die werden nie etwas gewinnen, die Nordiren, ja? Keine Europameisterschaft, auch nichts. Aber die Fans sind bereit, alles zu geben. Was ist mit uns? Wir kennen den Schöpfer des Universums. Wir kennen den, der sein Leben für uns gegeben hat. Und wir sind uns manchmal zu schade, um irgendetwas zu opfern oder zu tanzen, zu springen oder zu schreien. Oder unsere Fähigkeiten, die wir haben, dazu einzusetzen, dass das Reich Gottes wächst. Hallo? Jedes Mal, wenn dein Glaube schwach wird, guck dir den Fußballspieler an, guck, wie die Fans da ausrasten und dann weißt du, was du eigentlich kannst für den Schöpfer, der dich liebt, der dich kennt, der dir Segen gibt. Das ist einfach, also jedes Mal, wenn ich Fußball gucke, sprich jedes Mal, sehe ich jedes Mal dieses Bild und sage, ja, diese Menschen tanzen für etwas, für Luft. Aber wir tanzen für den Schöpfer des Universums. Wir stehen auf und gehen voran und bringen auch Opfer für den Schöpfer des Universums, für den, der uns liebt. Und dafür lohnt es sich aufzustehen, dafür lohnt es sich, diese Opfer auf sich zu nehmen, dafür lohnt es sich, sich selber zurückzustecken, das Vorbild, was wir gehabt haben, Punkt 1, dem Vorbild nachzueifern, zu sagen, hey, Daniel ist nicht cool, aber er ist mein Vorbild. Und ich eifere ihm nach. So, aber Daniel ist cool. So. Nein, darauf kommt es nicht an. Egal was, ja, wenn du vielleicht immer die Gewohnheit hast, die besten, coolsten Sachen und so zu sagen, und dann sagt dir dein Leiter oder dein Vorbild, sagt, ey, hör auf damit, das ist ja Quatsch, warum bemühst du dich die ganze Zeit vor den Leuten hier, die ganze Zeit, nur damit du hören willst, super, super siehst du aus, cool mit dem neuesten Haarschnitt und so, ja. Das ist es nicht wert. Wir geben alles hin, eifern unseren Vorbildern nach und dann nimmt Gott und gebraucht dich. Nimmt Gott und dich gebraucht dich. Halt dich fest an deine Freunde. Ihr dürft diese Experimente nicht vergessen. Manchmal vergisst man von der Predigt ganz viel. Aber solche kleinen Experimente behält man gut. Ja, was war das erste Experiment? Schubsen. Ja, wie fängt man an zu laufen? Wenn dir einer einen kleinen Schubser gibt, du fängst an zu laufen. Ja, wie steht man auf? Wie steht man auf? Haben wir heute Morgen gehabt. Wie steht man auf? Ja, aber wie stehst du auf? Du hast ja vorhin gesessen. Warum bist du aufgestanden? Gehorsam. Richtig, okay, dann hast du dich gemeldet. Ganz vorbildlich. Gehorsam. Du stehst auf durch Gehorsam. Du gehst los. Natürlich auch durch Gehorsam, aber häufig regelt durch einen kleinen Schubser, den du brauchst. Von deinem Leiter, von deinen Freunden. Lass dich mitziehen. Bleib in der Gemeinschaft. Und hab keine Angst, Opfer zu bringen. Ja? Guckt euch, auch wenn ihr vielleicht noch kein Fußballspiel angeguckt habt, guckt euch demnächst mal an ein Fußballspiel an. Ja? Sonntag 18 Uhr spielt Deutschland. Wir werden hier alle gemeinsam im Werder Forum werden wir gucken. Alle sind eingeladen, hierher zu kommen, um Deutschland mit anzufeuern. Und schaut euch mal, okay, die deutschen Fans gehen nicht so ab, aber schaut euch mal die Fußballfans an, wie sie jemanden anfeuern, den sie nicht mal kennen. Wie sie jemanden anfeuern, zu dem sie keine Beziehung haben. Wir kennen den, der alles hingegeben hat für uns. Deshalb lasst uns nacheifern, alles darbringen, unser Leben darbringen für den, der es wirklich wert ist. Amen? Gut, lasst uns aufstehen. So, und das Erste, was du heute tust, ist nämlich schon die Entscheidung zu treffen und es laut auszusprechen. Und dein Nachbar, der neben dir steht, der wird es auch hören, wie du etwas laut aussprichst. Und dann hast du schon mal einen Zeugen, der dich dann, wenn du zu Hause bist und faul im Bett liegst, der dich daran erinnern kann. Hey, ich hab's genau gehört. Du hast es ausgesprochen. Du hast es gesagt. Ich hab's gehört. Du hast es gesagt. Wisst ihr, wenn jemand heiratet, bei der Heirat müssen immer zwei Zeugen dabei sein. Wusstet ihr das? Wenn ihr zum Standesamt geht, braucht ihr immer Zeugen. Wisst ihr warum? Damit, wenn die zwei mal Krach miteinander haben, dass die Zeugen kommen und sagen, hey, ich hab's gehört. Du hast ihm das Ja-Wort gegeben. Ich hab's genau gehört. Und dann kann die Person es nicht leugnen. Sie sagt, ja, wo du es sagst, fällt es mir so ein. Ja, ich glaube schon. Ja. Die holen dich dann wieder hoch aus dem Faulheitsbett und sagen, hey, ich habe es gehört. Ja, sag es gleich auch deinem Nachbar. Ich hoffe, der ist dann auch in der gleichen Gemeinde wie du. Sag es ihm dann gleich auch ins Ohr. Sag ihm, ja, ich habe heute diese Entscheidung getroffen. Sprich es aus. Hab keine Angst. Und wie gesagt, dieser Zeuge wird dir helfen. Dieser Zeuge ist dann vielleicht dieser Freund, von dem wir heute gesprochen haben, der dich dann an die Hand nimmt und vorwärts bringt. Auch wenn es manchmal ein kleines Stückchen ist. Und dann im anderen Moment bringst du ihn ein kleines Stückchen vorwärts. Und so fangen wir an zu gehen. So fangen wir an, unsere Mission zu erfüllen. Mit jedem kleinen Schritt. Wisst ihr was? Dass jeder kleine Schritt besser ist als gar kein Schritt? Ja? Jeder kleine Schritt ist besser als gar kein Schritt. Sag es mal. Jeder kleine Schritt ist besser als gar kein Schritt. Auch wenn du heute oder vielleicht auch die nächsten Wochen immer so kleine Bisport-Schritte machst, ja, du kommst vorwärts. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass du nicht stehen bleibst, dass du nicht sagst, oh, du bist so ein kleiner Pups, ja jetzt gleich einmal in die Innenstadt zu gehen, um einem, vielleicht wirst du heute auch nur einen Menschen ansprechen, vielleicht wirst du heute auch gar keinen Menschen an, ich weiß es nicht. Aber dieser kleine Schritt ist besser als gar kein Schritt. Er wird dich voranbringen. Er wird dich voranbringen. Und wenn du lernst, kleine Schritte zu gehen, dann wirst du irgendwann auch lernen, große Schritte zu gehen. Und dann wirst du auch lernen und feststellen, hey, wenn ich anfange zu laufen, dann mache ich die gleiche Länge meines Schrittes, aber ich komme viel weiter, weil ich dann noch eine Flugphase dazwischen habe. Und, ja? Das ist, wie man lernt zu gehen. Jedes kleine Kind hat das im Blut. Sonst würdet ihr alle hier nicht laufen. Jedes kleine Kind hat das im Blut. Das ist okay. Ich stehe auf, ich falle hin, hau meinen Kopf auf, aber egal. Das lohnt sich. Irgendwann lerne ich dadurch zu gehen. Deshalb, ganz wichtig, wir fangen an. Auch wenn es nur ein ganz kleiner Schritt ist. Auch wenn es heute im Lobpreis ist, wo ich lerne, einfach mal mitzusehen. Ja? Warum? Ich habe dein Vorbild stehen. Und ich mache einfach nach. Und dadurch erfahren wir Segen. Ja? Okay, lassen wir unsere Augen schließen und einfach zu Gott ein kurzes Gebet sprechen. Lass uns gemeinsam sagen, himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich hier bin. Ich danke dir, dass du mich erwählt hast, um aufzustehen, um loszugehen und deine Mission zu erfüllen. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir für meine Gemeinde. Ich danke dir für meinen Pastor und meinen Leiter, die mir helfen, vorwärts zu gehen. Hilf mir, gehorsam zu sein. Und auch wenn es schwer ist, Opfer zu bringen, weiterzugehen und nicht aufzugeben. Ich danke dir, Jesus. Und ich sage dies laut, damit alle es hören,
damit alle Zeugen es hören,
denn ich will nie stehen bleiben.
Und ich will dir folgen, Jesus.
Denn dir gehört mein Leben.
Denn du hast dein Leben für mich hingegeben.
So will ich meins dir hingeben.
Im Namen Jesu Christi.
Amen.
Amen.